This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Weihnachten 1942, Wellingholzhausen. Heiligabend. Der Abend hat seinen Glanz und seinen Zauber für mich verloren. Im Oktober haben wir die traurige Gewissheit bekommen, dass mein geliebter Bruder Hans in Russland gefallen ist. Wochenlang habe ich keinen einzigen Brief von ihm bekommen. So ungewöhnlich. Sein langes Schweigen konnte nur eines für uns bedeuten. Seine Frau Lisbeth ist jetzt Kriegerwitwe. Unsere kleine Inge hat ihren Papa verloren. Im Juni noch haben wir uns alle glücklich in der Heimat gesehen. Lisbeth, die ich bislang nur über unsere Briefe kannte, ist mir wie eine Schwester geworden. Inge hat unser aller Herzen sowieso sofort im Sturm erobert. Sogar Maria und Josef hat sie um den kleinen Finger gewickelt. Wie traurig Hans doch war, dass er die schönsten Jahre seiner kleinen Tochter verpasst. Die ersten Schritte, die ersten Worte. Worte, die er jetzt nie wieder hören wird. Ihr fröhliches, glockenhelles Kinderlachen. Für die Tage, als die junge Familie hier bei uns war, ist der Krieg für diese Stunden in die Ferne gerückt. Was waren wir doch glücklich. Ein Abschied mit schwerem Herzen und heißen Tränen. Wusste Hans, was geschehen würde, wenn er zurück nach Russland geht? Kaum hat er etwas über die Lage erzählt. Ob er noch die Bilder von unserem Familientreffen erhalten hat? Haben sie ihm Kraft in den einsamen Nächten, den schweren Stunden und der letzten Minute gegeben? Gefallen durch einen Volltreffer. Das Rauschen des Radios lässt meine Erinnerungen an die schöne Zeit wie Glas zerspringen. Mein kleinster Bruder Willi kaut nervös an den Fingernägeln. Lisbeth zwirbelt angespannt ihre langen Zöpfe. Wir alle lauschen der Rundfunksendung zu Weihnachten. Über 30 Sender sind zugeschaltet. Von Nordafrika bis zum Eismeer.
Und alle, noch einmal sollen Sie hören. Unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienahammerich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Barack im finnischen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich.
Und noch einmal die Luftmarine und das Heer in Südfrankreich.
Hier ist das Land an der französischen Riviera.
Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Reschef.
Hier ist die Front 50 Kilometer von Kalinin. Der Kampfraum um Reschef.
Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biscaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
Achtung, noch einmal Leningrad.
Und von Leningrad und Apolkow.
Achtung, die Kanalküste.
Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal.
Achtung, noch einmal die Kaukasusfront.
Hier meldet sich die Front im Kaukasus.
Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik.
Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik.
Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane.
Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten.
Achtung noch einmal, Greta. Achtung noch einmal, der Schwarzmeerhafen.
Noch einmal der Schwarzmeerhafen auf der Grenze des Schiffs. Wir schätzen euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied.
Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten im dunklen Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum von Reschef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen. Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania. Und singt Afrika.
Stalingrad? Ist Alfons nicht dort? Wie weit ist dieser Ort von der Heimat entfernt? Wir werden wohl Franz und Alfons den heiligen Abend verbringen. Sitzen sie mit ihren Kameraden zusammen? Schweigen heute Abend die Waffen? Denken sie auch an uns? So, wie wir hier an sie denken? Stille Nacht. Ich kann den Worten im Lied nicht länger lauschen. Die Tränen kommen mit solch einer Wucht, dass ich nur noch aufspringen kann und in mein Zimmer laufe. Ich muss allein sein. Allein mit meinen Gedanken und Gefühlen. Bis in die frühen Morgenstunden kauere ich auf meiner Bettkante. Nach einer kurzen Katzenwäsche mache ich mich auf in die Frühmesse. Ich muss für sie beten. Eine Kerze anzünden für Franz und Alfons. Ich ziehe mir zwei Wollpullover übereinander an und hülle mich in Schal und Winterjacke. Es ist klirrend kalt draußen und die Kirche längst nicht mehr so gut beheizt wie zu Friedenszeiten. Draußen ist noch alles dunkel. Silbern thront der Mond über der Schusterei. Er leuchtet mir den Weg, glänzt auf den Dächern und Fassaden der Häuser. Ist er derselbe Mond, der auch meinen Brüdern die Nacht erhält? Auf einmal spüre ich eine tiefe Verbundenheit mit ihnen. Endlich erreiche ich die Kirche. Innen ist alles hell erleuchtet. Einige Wellinger grüßen mich freundlich. Viele tragen wie ich schwarz. Fast jeder hat einen Sohn, einen Bruder, Mann oder Vater verloren. Nach der Predigt verliest Pastor Riese wie immer die Namen der Männer, die nicht mehr aus Russland zurückkehren. Bei Hans Namen schnüren sich meine Eingeweide schmerzhaft zusammen. Die Bilanz für Wellingholzhausen: 24 gefallen, 5 vermisst. Am Ende des Gottesdienstes erklingt das Te Deum. Eigentlich liebe ich diesen Moment, doch diesmal erreichen mich die Töne nicht. Die Tiefe fehlt. In der St. Bartholomäuskirche fehlen die Männerstimmen. Ein fremder Klang, der Mark und Bein erschüttert. Nach dem Gottesdienst zünde ich noch 3 Kerzen an. Eine für meinen lieben Hans, eine für Franz, eine für Alfons. Tränen verschwimmen vor meinen Augen. Unser Kleeblatt gibt es nicht mehr. Alles Glück der Welt ist mit einem Mal weg. 2 Brüder sind noch in Russland. Die Zeilen aus Franz' Brief fallen mir wieder ein. Wer Russland nicht gesehen hat, kann sich keine Vorstellung machen. Und du, liebe Schwester, musst dich über diesen Fall hinwegsetzen. Manche Träne ist niedergerollt. Aber auch diesen Schmerz müssen wir vergessen. Mach dir keine Gedanken um mich. Keine Gedanken machen? Ach, Franz, jeden Tag, jede Stunde und Minute denke ich an euch. Ich glaube fest an eure Heimkehr. Daran, dass wir zusammenbleiben. Drei Habers ergeben immer noch ein Kleeblatt. Auch wenn das Glück erst einmal verloren scheint, so glänzt es doch noch grün. Das Herz ist mir ein wenig leichter, als ich zurück nach Hause laufe. Sonne und Mond. Sie stehen fast gleichzeitig am Himmel. Wie sehr ich ihre Wärme nun brauche. Ich straffe meine Schultern und spüre, wie eine neue Kraft in mir nistet. Jetzt bleibt es nur noch zu hoffen. Hoffen auf die Rückkehr meiner Brüder. In der heutigen Folge spreche ich mit Reinhold Beckmann. Dieser wurde 1956 in Twistringen geboren. Seine Fernsehkarriere begann er beim WDR. Nach einem Ausflug zu den privaten Sendern mit RAN und RANissimo moderierte er in der ARD zwei Jahrzehnte lang die Bundesliga-Sportschau und diskutierte in seiner eigenen Talksendung Beckmann politische und gesellschaftliche Themen. Heute ist er als Produzent und Filmemacher aktiv und mit seiner Band unterwegs. Mit seiner Initiative Nestwerk e.V. setzt er sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Dennoch ist Reinhold Beckmann nicht nur Fernsehmoderator, Fußballkommentator, TV-Journalist und Musiker, sondern er beweist jetzt auch als sensibler Erzähler der eigenen Familiengeschichte Klasse. In Enne und ihre Brüder erinnert sich Reinhold Beckmann an das bewegte Leben seiner Mutter zwischen harten Alltag auf dem Dorf, katholischer Tradition und Beginn der Diktatur. Enne, die am 1. August 1921 geboren wird, ist früh von Verlusten gekennzeichnet. Die Mutter stirbt, als Enne noch ein Baby ist. Sie infiziert sich an der Tuberkulose, die der Zwillingsbruder ihres Mannes aus dem Krieg mitgebracht hat. Der Vater, ein einfacher Schuster aus dem kleinen Dörfchen Wellingholzhausen in der Nähe des Teutoburger Waldes, ist ebenfalls ein vom Krieg gebrochener Mann. Er folgt seiner Frau wenige Jahre später in den Tod und hinterlässt seine Söhne Franz, Hans und Alfons. Die kleine Enne ist gerade mal 4 Jahre alt und somit vollweise. Unter der harten Hand ihrer Stiefmutter und ihres neuen Stiefvaters wachsen die Haberkinder auf. Der herbe Verlust der Eltern schweißt die Kinder noch enger zusammen. Ein Band, das sich niemals wieder lösen wird. Bald kommen die beiden Stiefgeschwister Lisbeth und der kleine Willi hinzu. Zwischen großen Träumen, Sehnsüchten und der Suche nach dem eigenen Glück bricht der Zweite Weltkrieg aus. Enne erhält von ihren Brüdern über die langen Monate zahlreiche Feldpostbriefe. Ein Schatz, den sie später ihrem Sohn Reinhold kurz vor ihrem Tod überreicht. Ihre Worte dazu: Mach was draus. Und das hat er gemacht. Heute spreche ich mit Reinhold über den großen Verlust seiner Mutter Enne. Alle 4 Brüder hat sie im Krieg verloren. Doch eines nie: ihren Lebensmut und ihre Erinnerungen an Hans, Franz, Alfons und den kleinen Willi. So viel ungelebtes Leben. Hört jetzt rein in das Interview, um zu erfahren, was Krieg mit Menschen macht, wenn keiner zurückkehrt. So, Dala. Ja?
Jetzt muss es gehen.
Jetzt passt. Ja, hallo Herr Beckmann. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mein Gast sind. Ich freue mich total.
Ja, sehr gut. Dann legen wir doch mal los. Das ist doch gut, weil ich muss um 17:30 in Kreuzberg, ich bin in Berlin, in so einem Musikstudio sein. Aber wir kriegen das alles hin.
Perfekt. Ja, genau. Sie haben ja als Fernsehjournalist schon hunderte von Menschen porträtiert. Und jetzt erzählen Sie in Ihrem Buch Enne und ihre Brüder die Geschichte von Ihrer eigenen Familie. Wie kam es denn dazu?
Ach, das ist eine längere Geschichte. Also Ausgangspunkt war eigentlich der Auftritt im Bundestag. Und zwar hatten wir da im November 2021 hatten wir das Stück 4 Brüder gespielt auf Einladung des Volksbundes und anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Und nach diesem Auftritt mit Band und Orchester kam dann ein Buchverlag und noch ein weiterer Buchverlag zu mir und fragten, ob ich diese Geschichte, diese Familiengeschichte, die ich in diesem Songtext beschrieben habe, ob ich die nicht zu Papier bringen könnte, daraus eine Buchgeschichte schreiben könne. Und dann habe ich für mich persönlich gemerkt, oh, na, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Eigentlich wollte ich dieses Buch schon immer schreiben, habe ich nur nicht getraut dazu, weil ich auch wusste, das bedeutet natürlich auch eine Veränderung des Lebens. Also da muss man sich komplett mit beschäftigen, zurückziehen. Das habe ich dann gemacht, habe mich dann zurückgezogen, habe ein halbes Jahr recherchiert, ein Jahr geschrieben und so ist es passiert. Das ist die Geschichte dazu.
Mhm. Ja, Ihre Mutter hat Ihnen ja diesen Schuhkarton Adidas Brasil, ich erinnere mich, ich war ja bei Ihrer Lesung, anvertraut und darin waren diese ganzen Feldpostbriefe Ihrer verstorbenen Brüder oder Ihrer Onkel von Hans, Franz und Alfons drin. Welches Gefühl hat es bei Ihnen hervorgerufen, als sie Ihnen die vermacht hat?
Och, das war eigentlich schon längst geklärt, weil ich hatte ja immer einen Blick drauf geworfen und hatte gesagt, Mutter, irgendwann will ich diese Feldpostbriefe haben, die musst du mir übermachen. Und ich hatte schon immer den Finger gehoben sozusagen. Wir hatten auch meine älteren Brüder und ich schon immer mal reingeguckt. Wir konnten es noch nicht lesen, weil es halt in Sütterlin geschrieben war. Wir konnten aber so ein paar Dinge erahnen. Und das war eine Sache, die mir noch aufgefallen ist von damals, dass Sütterlin natürlich eine wahnsinnig verschnörkelte Schrift ist. Und das andere, dass meine Onkel, die ich ja persönlich nie kennengelernt habe, aber jedes freie Plätzchen auf dem Briefbogen genutzt haben, um ihre Informationen irgendwie zu Papier zu bringen. Und jetzt beim Übersetzen, beim Dechiffrieren ist mir auch klar geworden, woran es immer fehlte an der Front. Das waren Zigaretten und halt Briefpapier.
Ja. Haben Sie das selber übersetzen können oder hat Ihnen da jemand geholfen?
Das war auch der Volksbund, der hatte sich sofort angeboten. Die haben es mir ein bisschen leicht gemacht. Ich musste sozusagen erstmal kein Sütterlin-Experte werden. Die haben gesagt, komm, mach dir da gar keine Gedanken, mach dir da keinen Hals und musst dich da gar nicht da reinhauen und reinarbeiten. Bei uns ist das Tagesarbeit. Wir haben bei uns mehrere Menschen, die so Sütterlin schnell sind und so mächtig sind. Die machen das jetzt und das war natürlich eine große Hilfe.
Ja. Ja, im Buch schildern Sie ja die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs eben aus der Sicht Ihrer Familie, die Habers, einfache Leute aus dem Dorf Wellingholzhausen. Können Sie das Leben dort und die Charaktere vielleicht kurz skizzieren?
Oh ja, Wellingholzhausen ist, wie der Dorfarzt Dr. Große Schöneborg immer sagte, Wellingholzhausen ist nicht katholisch, sondern Wellingholzhausen ist sehr katholisch. Es ist ein kleines Örtchen am Rande des Teutoburger Waldes und die Menschen waren gottesfürchtig, ich würde sogar so weit gehen und sagen, Gott ergeben. Und hatten mit dem Nationalsozialismus nichts am Hut und haben immer ihr Kreuz bei der Zentrumspartei gemacht. Als dann in den anderen Städten Osnabrück, Melle, der Umgebung schon die NSDAP nach 1930 schon begann, erste Mehrheiten zu erzielen, wurden die Nazis halt ein bisschen ungeduldig und wollten diese katholischen Dörfer da in der Region, im speziellen Wellingholzhausen, so schnell wie möglich in den Griff kriegen. Dann haben sie wie überall sonst auch ihre SA-Truppen losgeschickt. Sie haben sich durch die Kneipen geprügelt, haben bei der nächsten Reichstagswahl dann die Plakate der anderen Parteien beschmiert, abgerissen, haben gedroht, dann haben sie den Schulleiter ausgewechselt und stattdessen einen perfekten Nazi namens Knackewefel dort als Schulleiter installiert, ein Name wie eine Dauerwurst, und der Mann hat halt Propagandaunterricht gemacht. Und so hat man versucht, dieses Dorf in den Griff zu kriegen. Und das ist sozusagen ein beispielhafter Werdegang dieses kleinen Dorfes Wellingholzhausen, der deshalb beispielhaft auch für viele andere Dörfer, katholische Dörfer dieser Art steht.
Wie haben denn die Wellinger auf Ihr Buch reagiert? Sie waren ja bestimmt auf der Lesereise auch in Ennis Geburtsstadt. Gibt es noch Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen, die aus erster Hand berichten können?
Ja klar, das war natürlich für mich ein großes Geschenk. Als ich zur Recherche dann in das Dorf zurückging, habe ich natürlich erstmal mich mit der älteren Bevölkerung Wellingholzhausens zusammengesetzt. Dazu noch irgendwie lokalen Historikern, die mir sehr geholfen haben. Aber natürlich auch die Menschen, die mir einfach ihre Geschichten erzählen konnten. Und die waren jetzt bei den Lesungen zum Teil auch alle wieder da. Es gab zwei Lesungen. Zweimal war die St. Bartholomäuskirche ausverkauft. Der dort ansässige Priester beschwerte sich im Begrüßungswort dann bei seinen Gläubigen, hat gesagt, es kommt der Fernsehgeld Beckmann hier her. Und es ist zweimal ausverkauft. Das hatten wir zum letzten Mal im Mittelalter hier. Und ihr strengt euch mal an, dass ihr wieder dem Glauben mehr nachgeht. Nein, das waren zwei sehr bewegende, schöne Abende, zweimal vom ausverkauften Haus lesen zu dürfen, das war sehr schön. Und die Wellinger haben das als ihre Geschichte angenommen. Sie fühlen sich sozusagen jetzt entdeckt und auf der Karte, haben sie jetzt ihren Platz. Das ist schön. Das freut mich natürlich als Autor sehr, dass sie das Buch so ins Herz geschlossen haben. Nicht nur akzeptiert haben, sondern sie haben das Buch ins Herz geschlossen.
Ja,
und meine Mutter Anne auch.
Das glaube ich, ja. Sie meinten ja gerade, dass Wellingholzhausen tief katholisch ist. Rosenheim natürlich auch, also wo ich herkomme.
Ja, das weiß ich.
Ja.
Ich war dort.
Welche Rolle spielt denn die Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus?
Auch das zu generalisieren ist nicht so einfach jetzt. Ich kann jetzt nicht für jede Gemeinde sprechen, aber durch die Recherche ist mir nochmal klar geworden, dass die evangelische Kirche sich ja sehr früh in den Schoß der Nazis gelegt hat. Das ist ja das Traurige wirklich. Und die katholische Kirche leider dann irgendwann auch. Sie hätte länger widerstehen können, weil Hitler war völlig klar, ohne die Unterstützung der katholischen Gemeinden werde ich sozusagen den Nationalsozialismus in Deutschland nicht etabliert kriegen. Und er hat sie natürlich so geschickt verführt, die Bischöfe ihnen Ämter, zusätzliche säkuläre Ämter angeboten und und da sind einige Bischöfe, haben sich, kann man sagen, so verführen lassen und sich dann auch in den Schoß der Nazis gelegt. Das ist irgendwie, das ist die traurige Seite einfach. Es gibt ein paar Biografien, die machen einen schon nicht nur traurig, die machen einen ein bisschen wütend, denn die katholische Kirche hatte wirklich eine solche Bindung zu ihren Gemeinden, zu ihren Seelen, das hätten sie einfach mehr nutzen können. Sie hätten widerständiger sein müssen.
Ja, es gab ja natürlich auch Konsequenzen für Priester, die öffentlich gepredigt haben. Meine Oma, die war auch wie Willi, Jahrgang 27, und die hat immer erzählt, als sie in der Kirche waren und der Priester eben etwas gepredigt hatte, sie kann sich nicht mehr genau erinnern, was, wurde ihre Mutter, also als Frau eines Arztes, einbestellt und musste dann aussagen, was der Priester gesagt hätte. Und sie hat dann auf Meineid geschworen, dass sie eingeschlafen wäre und sich nicht erinnern könnte.
Das ist eine schöne Geschichte, auf Meineid zu schwören, ich bin eingeschlafen, tut mir leid. Ja, schön, toll, das werde ich mir merken.
Ja, meine Oma hatte dann eben Angst um ihre Mutter, dass sie ja gelogen hat und gar nicht eingeschlafen war und dachte dann eben, sie wird abgeholt.
Ich schwöre auf Meineid, dass ich nichts weiß, denn ich bin eingeschlafen.
Ja, das ist gut, gell?
Sehr gut zu wissen, sehr gut, das werde ich mir merken. Nein, hier war es natürlich auch so, dass ein durchaus widerständiger Priester, Pastor August Riese, der musste andauernd Strafgeld bezahlen, weil er auch natürlich Worte gewählt hat, die den Nazis nicht gefielen oder hat vergessen, die Hakenkreuzfahne zu hissen am Kirchturm, als der Bischof irgendwie vorbeikam zur Konfirmation. Da haben einige gelitten in der Zeit, aber das meine ich ja, hätte man dann untereinander sich ein bisschen mehr geschützt, ein bisschen mehr abgesprochen, dann wäre vieles mehr möglich gewesen.
Mhm. Ja, in den meisten Familien brodelt es ja noch irgendwie unter der Oberfläche. Es gibt viele verborgene Geschichten, über die irgendwie keiner sprechen wollte oder will. Also tiefe Wunden, Krieg, Flucht, Überleben, die werden von einer Generation zur nächsten weiter geschwiegen, sage ich mal. Ihre Mutter hat es aber anders gemacht. Die hat geredet.
Ja, das ist der Unterschied. Meine Mutter hat tatsächlich gesprochen, mein Vater hat nicht geredet. Das heißt, so ab dem 75. Lebensjahr, würde ich sagen, hat er sein Herz dann doch geöffnet und plötzlich von seinem Lungendurchschuss erzählt, in Russland, der ihn letztendlich gerettet hat, weil er dadurch da rauskam frühzeitig. Aber meine Mutter hat immer gesprochen. Beim Schreiben des Buches ist mir auch klar geworden, warum sie das auch so gern gemacht hat. Sie hat sich aufgrund dessen durch das Erzählen einfach ihre eigene Familie ja erhalten. Das heißt, sie hat sie ja nicht vergessen, verloren, auch wenn sie sie verloren hat, aber in der Erinnerung sind sie geblieben. Und das Erzählen, das sozusagen, das Kultivieren von In Memoriam ist ja etwas, was hier in der heutigen Gesellschaft sehr verlieren. Und meine Mutter hat das gemacht und dadurch waren uns diese vier Onkel natürlich auch ganz nah. Also auch wenn wir sie nie kennengelernt haben, aber Franz, Hans, Alfons und der kleine Willi waren vier Personen, die bei uns zu Hause ihren festen Platz hatten. In verschiedenen Räumen standen Bilder von den Vieren. Meine Mutter hatte so eine Fotomontage gemacht. Sie hatte sie sozusagen wiedervereint auf einem Bild. Und ich kann mich noch an Weihnachtsfeste erinnern, in aller Regelmäßigkeit sogar. Da wurde es ein bisschen traurig, da war sie auch wütend, und da kam das alles hoch. Und ja, das, sie hat dafür gesorgt, dass sie nicht vergessen wurden.
Wie fühlt sich denn für Sie persönlich an, jetzt so tief in der Familiengeschichte zu graben? Was hat denn die Recherche und das Schreiben mit Ihnen gemacht?
Auch eigentlich fühlt sich das jetzt besonders gut an, weil ich natürlich merke auf der Lesetour und was dieses Buch bewirkt hat. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass das so eine Resonanz erzeugen würde. Klar hat der Krieg in der Ukraine nochmal die Bedeutung von Krieg den Leuten bewusster gemacht, aber es gibt eine tiefe Sehnsucht vieler Familien, mehr darüber zu wissen, weil sie in ihren eigenen Familien ja diese Verlustgeschichten auch haben. Es stand letzte eine Frau bei einer Lesung vor mir, aus einer Familie kommt, wo es 11 Kinder gab und 6 sind nicht nach Hause gekommen. Das ist eine Dimension, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Und alle bringen sozusagen zu den Lesungen auch ihre eigenen Geschichten mit oder fühlen sich ein bisschen animiert und kriechen wieder auf dem Dachboden rum und suchen nach Unterlagen, nach Feldpostbriefen, nach Tagebüchern, um zu wissen, was ist mit meinem Onkel, was ist mit meinem Großvater passiert. Und das ist schön, wenn so ein Buch das sowas in Gang setzen kann. Und das andere war ja, ich wollte ja auch erklären, wie konnte es sein, dass der Nationalsozialismus auch so ein durchaus wehrhaftes, kleines katholisches Dorf auf seine Seite bringen konnte? Also er hat es ja erzwungen, der Nationalsozialismus. Es ist ja nicht irgendwie, Leute haben da nicht unbedingt durchgehend dran geglaubt. Auf der anderen Seite, wenn ich an die Gespräche mit meinem Vater denke, waren natürlich alle auch irgendwann verführt von den frühen Erfolgen dieses Adolf Hitler. Mein Vater sagte immer, wir hatten ja zwischendurch das Gefühl, der könnte übers Wasser gehen. Ich sage, Vater, wie, das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr nicht das Dunkle dahinter gesehen? Das sind natürlich die alten Konfliktgespräche gewesen, die ich mit meinem Vater geführt habe. Ja,
ja, das glaube ich. Beim Lesen der Feldpost ihrer Onkel, aber auch zum Beispiel jetzt bei den Kriegstagebüchern von meinem Großvater, ist mir aufgefallen, wie knapp und ungeschmückt die Menschen damals kommuniziert haben. Mein Opa schreibt zum Beispiel auf der Fahrt, also er war Frontarzt in Russland an der Ostfront, und er schreibt auf der Fahrt mit dem Zug ins Tagebuch: Ich frage mich, wie ein solch riesiges Land zu kontrollieren und zu beherrschen sei. Und auch in den Briefen ihrer Onkel kann man die Fülle der Emotionen eigentlich nur zwischen den Zeilen rauslesen. Wie verändern sich denn die Inhalte von Kriegsbeginn, je länger der Krieg andauert?
Ja, man kann das so ganz gut festmachen am Beispiel meines Onkels Alfons. Der ist exakt 20 Jahre am 1. September 1939. Und für den ist am Anfang der Krieg ein Abenteuerspielplatz. Der kann den Führerschein machen, darf das Auto des Truppenführers lenken und ist, ja, ist ganz beeindruckt von dem, was er sieht, kommt nach Bulgarien, sieht zum ersten Mal in seinem Leben einen Apfelsinenbaum und schreibt darüber. Ist in keinem schwierigen Gefecht, hat nichts zu befürchten. Wie gesagt, Krieg als Abenteuerspielplatz. Dann kommt er nach Holland, Belgien, ein bisschen Frankreich. Alles fällt ihm leicht, kommt in keine weitere Konfliktsituation. Aber von dem Tag an, wo er in Russland ist, verändert sich die Tonart des Briefes kolossal. Alles wird melancholischer, reduzierter, hoffnungsloser. Mein Onkel Franz, der Ältere, dagegen ist von Beginn an kritisch. Der schreibt schon im ersten Jahr, wann hört der Schwindel eigentlich hier auf? Und schreibt von einem Elend, dem er begegnet ist. Und der ist da anders. Der hat von Beginn an Zweifel, was dieser Krieg eigentlich soll, und traut sich auch, das zu formulieren. Hans dagegen, um ein anderes Beispiel zu liefern, hat sich 12 Jahre verpflichtet, aber diese Verpflichtung vor dem Krieg vollzogen. Ist also im Mai 1939 Unteroffizier geworden, weil er dann sicheres Geld verdiente, sichereres Geld als Schneider in der Zeit. Und deshalb hat er das gemacht. Und dann will er natürlich, weil er glaubt, die Entscheidung sei richtig, sich verpflichtet zu haben, will er keinen Zweifel aufkommen lassen. Der ist am 1. September 1939 mit dabei, als die Wehrmacht den Krieg eröffnet und nach Polen einmarschiert. Und ich frage mich, Mensch, Hans, was hast du da gesehen? Du bist dabei, als die Wehrmacht die organisatorische Hilfe leistet für die SS, wenn die in die Dörfer und in die Städte eindrangen, um die jüdische Bevölkerung abzuholen oder zum Teil gleich zu ermorden. Und darüber schreibt mein Onkel Hans nicht. Ich hätte gerne mit ihm darüber geredet.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil eben auch so kritische Fragen hin und wieder vorkommen in Ihrem Buch, die sich direkt an den Onkel richten. Wie würden Sie denn die Situation jetzt mit dem heutigen Wissen bewerten?
Naja, das ist ja schwer. Das ist auch ganz, ganz gefährlich zu glauben. Man kann sich mit dem heutigen Wissen da so reindenken. Mhm. Dann verhebt man sich und erhebt man sich über diese Figuren, diese Soldaten, meine Onkel, die in dem Fall einfache Leute vom Land sind. Also zwei Schuster, ein Schneider und ein Automobilschlosser. Und ich habe da viel mit Sönke Neitz drüber geredet, Militärexperte, Professor für Geschichte hier an der Uni in Potsdam. Und habe gesagt, Mensch, wie kann man das einschätzen? Gerade Hans, der in Polen mit dabei war, was hat der gesehen? Was mag der gesehen haben? Wir wissen seit der Wehrmachtsausstellung, dass die Wehrmacht tatsächlich organisatorische Hilfestellung geleistet hat, um der SS diesen Zugang möglich zu machen. So, und dann Neitzel sagte mal Beckmann, ja, das ist schwer einzuschätzen. Krieg ist nicht schwarz-weiß, Krieg ist nicht gut und böse, aber klar sind auch meine Onkel ein kleines Rädchen in diesem faschistischen System gewesen. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kommt da nicht mit einer weißen Weste raus. Auf der anderen Seite muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, was hätten wir gemacht? Was hätte ich gemacht als 20-Jähriger, wie mein Onkel Alfons 1939 am 1. September hätte? Sich da zu erheben und zu sagen, wir hätten alle widerstanden, ist dummes Zeug, das ist gefährlich. Und ich kann mich noch an Diskussionen mit Frank Schirmacher erinnern, als der damals bei mir als Herausgeber der FAZ und Leiter des Feuilletons zu Gast war. Und wir haben über den Film Unsere Mütter, unsere Väter geredet. Und er hat genauso die Frage gestellt, was hätte ich gemacht, was hätten wir gemacht in so einem Fall mit 20 Jahren am 1. September 1939. Das ist sich leichtfertig dazu, etwas Besserem zu machen. Gefährlich, kann ich nur verwarnen.
Weil Sie den Film gerade erwähnen, da hatte ich mir auch was aufgeschrieben dazu, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist. Und Tom Schilling, einer meiner Lieblingsschauspieler, und seine Figur sagt einmal, der Krieg...
Raffaele, alle sind in Tom Schilling verliebt, ich weiß. Alle sind in Tom Schilling verliebt, der ist hoffnungslos.
Ja, der ist richtig toll, ja. Und er sagt ja...
Was der alles aushalten muss, wie viele Menschen in ihn verliebt sind, der arme Kerl, tut mir leid. Aber er ist großartiger Schauspieler.
Ja, und er sagt ja, also seine Figur Friedhelm sagt ja, der Krieg wird nur das Schlechteste in einem hervorholen. Und ja, die Figur von Friedhelm ist ja sehr spannend im Film, weil die sich ja eben weiterentwickelt, am Anfang Kriegsgegner und am Schluss wirklich eine monotone, gefühlslose Figur, die einfach nur Befehle ausführt.
Ja.
Ich habe das Gefühl, Ihr Onkel Hans, sein Schreiben verändert sich, finde ich, zu dem Zeitpunkt, als er selber Vater wird von der kleinen Inge.
Ja, das ist richtig, aber er den Zweifel lässt nur hauchzart durchschauen, also durchblicken. Das ist, also bei Hans dauert das sehr, sehr lange, bis er in der wirklichen Scheiße steckt und der Apokalypse ins Auge sieht, nämlich in Rzeszów, eine der blutigsten Schlachten, gleichzusetzen mit Stalingrad. Da verändert sich sein Blick. Ansonsten, der will natürlich auch ein bisschen als jemand dastehen, der die richtige Entscheidung getroffen hat, um seine Familie, seine kleine junge Familie ernähren zu können und zu zeigen, ich habe was geschafft. Und das dauert bei ihm sehr, sehr lang, bei meinem Onkel Hans, bis da Erkenntnisse wachsen.
Ja, er schreibt sogar in einem...
Franz, der Zweifel schon von Beginn an da ist.
Ja, der Hans schreibt ja auch im Osten 41, ich habe allmählich die Nase voll von diesem dreckigen Lande. Also da fühlt man seine Stimmung schon ein bisschen und er verpasst die schönsten Jahre mit der kleinen Inge. Also da hat man so den Ton schon so ein bisschen erkannt, aber natürlich, er hat sich für die Karriere entschieden, ist es jetzt schwierig, das vor der kleinen Schwester wahrscheinlich zu rechtfertigen.
Genau, genau. Und er macht sozusagen Russland dafür verantwortlich, weil das Land so dreckig ist. Das hat natürlich eine Seite, die, ja, er will den Zweifel, den eigenen Zweifel nicht zulassen. Man muss auch immer wissen, die wussten alle, es gibt eine Feldpostprüfstelle. Mhm. Die haben Briefe rausgezogen damals, um zu checken, um zu gucken, gibt es irgendwo ein paar untreue Kandidaten, gibt es defätistische Tendenzen. Das wollten die ja wissen. Die hatten ja auch Angst, wenn sie ganz ehrlich die Worte zu Papier bringen, dass da irgendwas draus entstehen könnte, dass was Folgen haben könnte. Das muss diese Angst, die durchgängig da war, die können wir, wo wir natürlich in der Freiheit von Demokratie und so weiter aufgewachsen sind, können wir gar nicht nachvollziehen. Dass du immer mit einem Hintergedanken unterwegs bist. Du könntest ja für das, was du jetzt tust, belangt werden. Das kann auch tödlich enden. Diesen Gedanken, der war immer präsent, der war immer da.
Absolut. Da frage ich mich, bei Ihren Onkeln steht immer nur im Felde oder im Osten. Mein Großvater beispielsweise hat im Tagebuch wirklich Ortschaften genannt und hat auch noch so Karten, in denen er die Orte eingezeichnet hatte, wo sie eben die Marschrouten hatten. Der war auch kurz vor Stalingrad und sollte damals mit der 63. Panzerarmee Stalingrad befreien, wozu es dann nicht mehr kam. Und ja, im Nachhinein, wo ich dieses Wissen habe, wundere ich mich, dass er da den Mut hatte, das so deutlich auszuschreiben, eben wo er sich befindet. Und diese Karten, wenn die in Feindeshand geraten wären, wäre ja auch fatal gewesen.
Ja, das ist sehr, sehr mutig und das erzählt, dass ihr Großvater ein besonderer Typ war. Natürlich als Arzt, natürlich auch, glaube ich, anders gebildet als meine vier Handwerker-Onkel und sich auch möglicherweise was getraut hat. Das werden Sie bei meinen vier Onkeln nicht finden. Das nochmal, es ist eine ganz einfache Familie am Rande des Teutoburger Waldes in diesem katholischen Nest aufgewachsen. Und meine Onkel schreiben nur im Feld, im Kriege, nachher schreiben sie Russland. Aber sie haben nie eine detaillierte Ortsangabe rüber, weil sie waren ja angehalten, keine Ortsangaben zu schreiben. Und ich habe mir deshalb ja die Feldberichte besorgt, habe ja einen gefunden hier in der Uni-Bibliothek in Berlin, dann in Hamburg habe ich einen gefunden und auf dem Markt, auf dem freien Markt, habe ich noch einen Feldbericht erworben. Da muss man aber mal dazu vielleicht erklären, dass diese Feldberichte, die sind so alle zumeist so in den Jahren, ersten Jahren nach dem Krieg geschrieben worden von den Kameraden, die zurückkamen. Und das ist natürlich null kritisch, das ist eher so ein bisschen apologetisch angelegt. So. Und aber das war mir egal, für mich war das wichtig, dass ich diese Inhalte bekam, dass ich wusste, was ist mit der Division da passiert und wo waren die. So konnte ich aufgrund der Ortsinformation und der Beschreibung der Gefechtslage, was vor Ort passiert ist, die Briefe zuordnen. Ich hatte das Datum der Briefe und wusste genau, was da in dem Moment mit meinem Onkel dort an diesem Ort passierte. Dafür waren die Feldberichte da. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Und so konnte ich das wirklich besser nachvollziehen.
Ich habe auch das Gefühl, dass Ihre Mutter Enne eine Art Bindeglied war zwischen den Brüdern, weil sie ja die Person zu Hause war. Und sie enden ja meistens die Briefe mit "Schreib bald zurück" oder "Schick das und das". Oder manchmal bekommt die Enne ja auch Aufgaben, gibt dem und dem Mädchen das von mir. Also sie hatte da schon auf jeden Fall eine Aufgabe.
Ja, für Alfons ist ja nur 2 Jahre älter als sie. Die beiden waren sehr eng miteinander. Für sie gab es dann natürlich immer die Aufgabe, Päckchen zu schicken, Informationen weiterzugeben. Und in dem Fall für Alfons natürlich Informationen an die Mädchen weiterzugeben, mit denen Alfons ein bisschen anwenden wollte. Sie war dann auch so Überbringer von Liebesnachrichten und so weiter, was in den ersten Jahren ganz süß ist. Aber dann kommt ja Alfons 2 Jahre durchgehend nicht zurück nach Hause und stirbt am Ende irgendwo in Stalingrad. Und ja, es hat dann schon eine sehr tragische Seite, aber meine Mutter hat regelmäßig die Päckchen geschickt. Man muss dazu sagen, sie war das engste Bindeglied zu ihren 3 älteren Brüdern. Willi ist ja der jüngere Bruder, zu den 3 älteren Brüdern, weil sozusagen das auch natürlich die Kinder ihrer Eltern sind. Meine Mutter hat ihre Mutter im Wochenbett verloren und ihren Vater, als sie 4 Jahre alt war. Da kam eine Stiefmutter und ein Stiefvater ins Haus. Deshalb waren die 4 Franz, Hans, Alfons und Enne so eng miteinander verbunden. Und meine Mutter war deshalb auch für die drei älteren Brüder der wichtigste Anknüpfungspunkt. Das war das Kleeblatt. Vier waren das Kleeblatt, ja.
Mhm. Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Songtext auch, eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist es dann noch eine Hand. Was denken Sie, weshalb konnte Ihre Mutter die Enne weitermachen? Wieso ist sie nicht zerbrochen an so einem schweren Schicksal?
Oh, das habe ich mich oft gefragt, aber es muss man einfach sagen, dass meine Mutter da was Großartiges hingekriegt hat, dass sie da nicht dran zerbrochen ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie diesen Ort dann Anfang 1946 verlassen hat und sich ein bisschen an Hans zurückerinnert, der auch sein Glück in der Ferne gesucht hat, in der Nähe von Leipzig, das hat ihr geholfen, ihr eigenes Leben aufbauen zu können, 100 Kilometer weiter nördlich, in auch einem katholischen Nest. Aber das ist, glaube ich, die Voraussetzung gewesen, um nicht zu zerbrechen. Das andere ist, dass sie auch immer mit ihrem Herrgott so tief verbunden war. Meine Mutter hatte irgendwie eine ganz definierte, klare Verbindung zu ihrem Herrn dort oben, ohne unkritisch zu sein. Sie konnte schimpfen, fluchen mit der Kirche, sie konnte schimpfen, fluchen mit ihrem Herrgott, aber sie war am Ende immer tief verbunden. Und als meine Mutter dann mit 98 starb, war es auch völlig entspannt und klar, dass sie sich jetzt sozusagen in den Schoß des Allmächtigen legt und alles gut wird. Ich glaube, das hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir sind ja heute in unserer verweltlichten Welt alle so ein bisschen, ja, was sind wir, obdachlos nach oben hin. Wir haben ja so da so ein paar Bezüge verloren und wir brauchen dann den benachbarten Psychotherapeuten, um das wieder hinzukriegen. Ja, da, wo ich wohne in Hamburg, gibt es an jeder zweiten Tür jetzt psychotherapeutische Praxis. Ist auch irgendwie, das ist auch eine Aussage, naja, egal. Aber meine Mutter hatte diese ganz klar definierte Verbindung zu ihrem Herrgott, ja.
Ja, in dem Film Der Soldat James Ryan, diese amerikanische patriotische Verfilmung, da wird ja der jüngste Sohn zurückgeholt, weil die älteren Brüder gefallen sind. Sowas gab es in Deutschland wahrscheinlich nicht.
Nee, das gab es nicht. Das war ja so, dass der vierte musste zurückgeholt werden. Das war die Aufgabe von Tom Hanks dann in dem Film.
Genau.
Als er sich durch die Schlachten arbeitet, um den einen zurückzuholen. Ja, da habe ich oft dran gedacht, als ich den Film gesehen habe. Nee, gab es nicht. Im Gegenteil, der vierte wurde am 1. Dezember 1944 noch abgeholt von der Feldpolizei und wurde in den Volkssturm geschickt, als gerade mal 17-Jähriger, der kleine Willi. Und der ist dann wenige Tage vor Kriegsende auch noch gefallen. Also grauenhafte Geschichte.
Hat Ihre Mutter Ihnen von den Augenblicken erzählt, als sie die Nachricht erreicht hat vom Tod der Brüder?
Ja, wir haben über diese Momente geredet, aber muss auch dazu sagen, dass bestimmte Dinge auch wiederum falsch erzählt worden sind oder, ich muss mal so sagen, man hat sich dann auch irgendwann zufrieden gegeben nach Kriegsende. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Also angeblich sei mein ältester Onkel Franz, der am 16. April noch gefallen ist, der sei angeblich, so hieß es immer bei uns in der Familiengeschichte, in der Erzählung, von polnischen Partisanen in der Nähe von Danzig erschossen worden, was natürlich dummes Zeug ist. Durch die Recherche des Buches und die Arbeit habe ich habe eine Heimkehrererklärung gefunden. Auf dem Dachboden der alten Schusterei, das Haus gibt es immer noch in diesem Dorf, und da hatte ich die Zettel in der Hand plötzlich, Heimkehrererklärung, ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich darauf den Namen Alfred Sudmann gefunden, wo Alfred Sudmann, ein Kamerad, 1949 bei seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft in Friedland diese Heimkehrererklärung ausfüllt und sagt, ich war dabei, als mein Kamerad Franz Haber am 16. April durch einen Volltreffer in der Nähe von Fischhausen auf der Reichsstraße 13 ab zum Stehen kam. So, dann ist ja alles ganz anders. Und habe ich mich dann auf den Weg gemacht, habe geguckt, wo kommt der Alfred Sudmann her, Delmenhorst. Dann bin ich dann zum Einwohnermeldeamt gegangen und habe gefragt, gibt es einen Alfred Sudmann hier bei euch? Nee, der ist weggezogen, der wohnt jetzt in Ganderkesee im Nachbarort. Dann habe ich mich da schlau gemacht und habe tatsächlich diese Familie Sudmann gefunden. Aber ich habe dann da angerufen, dann klingelte das Telefon und ich war ein bisschen aufgeregt zugegeben. Und dann nahm jemand ab und sagte, ja, hier Sudmann. Und ich habe dann gefragt, Alfred Sudmann? Dann sagte die Stimme auf der anderen Seite, nee, da kommen Sie zu spät. Das ist mein Vater, der ist vor so und so vielen Jahren gestorben. Das war dann der Sohn, Joachim Sudmann. Und dann haben wir ein bisschen über die Geschichte des Vaters gesprochen. Ich habe mich erstmal bedankt. Ich wollte mich eigentlich bei seinem Vater bedanken, dass er diese Heimkehrerklärung gemacht hat. Mhm. Aber der war, wie gesagt, mit 73 Jahren gestorben. Und dann habe ich den Joachim Sudmann gefragt, hat er denn ein bisschen was erzählt von Russland von damals? Ja, sagte der Sudmann zu mir, wissen Sie was, ich habe es versucht. Ich sage, wie haben Sie es versucht? Ja, ich habe gefragt, Vater, wie war das in Russland? Kannst du mal erzählen? Ich sage, was hat er geantwortet? Mein Vater hat nur gesagt, Sohn, das willst du nicht wissen. Und zweitens, frag nie wieder. Und das ist so typisch, ne? Das ist in vielen Familien so passiert.
Ja, meine Großeltern haben ja tatsächlich mit meinen Eltern, also der Vater von meinem Vater war Funker in Sarajevo. Und der mütterlicherseits war eben also Arzt, er ist später Orthopäde geworden in Augsburg. Und bis zu seinem Tod wusste auch seine Frau nicht, also meine Oma, nichts von diesen Tagebüchern, die er geführt hat. Und meinen Eltern wurde auch nichts erzählt. Also erst mir, weil ich so interessiert war an dieser Thematik schon immer, wurde dann als Enkeltochter vielleicht mit mehr Abstand dazwischen, konnten sie sich dann öffnen und mir auch Sachen erzählen.
Ja, es ist oftmals so, dass es eine Generation Abstand brauchte. Genau.
Ja, Alfons galt ja sehr lange als vermisst in Stalingrad. Sie haben dann später erfahren, dass er nicht vermisst ist, sondern am 24. Dezember, also Heiligabend, gefallen ist.
Ja. Ja, das ist das ist eine Geschichte, die einfach so wehtut. Das muss man einfach nochmal im Nachhinein sagen. Also, als ich das auch rausgefunden habe, diese Unterlagen gefunden habe, also die Geschichte ist folgende. Er war irgendwann vermisst und sein Stiefvater hat dann bei der Wehrmachtsauskunftsstelle immer wieder versucht rauszukriegen, was denn los ist mit ihm. Franz, der älteste Bruder, hat ebenfalls aus dem Gefecht in Leningrad, aus der Blockade Leningrads, auch immer Briefe an die Wehrmachtsauskunftsstelle geschickt, um zu wissen, was ist denn mit meinem Bruder Alfons? Es gab keine Antwort. Und irgendwann kam die Antwort von der Wehrmachtsauskunftsstelle, er sei vermisst. Und dieses Wort vermisst ist ja missbräuchlich gemacht worden. Ich vermisse jemanden, ist ja eigentlich ein schönes Wort, wenn ich jemanden vermisse. Das heißt, er ist mir wichtig, ich liebe ihn, wäre gern mit ihm zusammen. Und die Nazis haben dieses Wort ja missbraucht. Das ist ja, um die Familien stillzuhalten. Und vermisst hieß ja damals auch keine Hinterbliebenenrente. Er konnte ja noch zurückkommen, könnte noch zurückkommen aus Russland, aus der Kriegsgefangenschaft oder was auch immer. Mein Onkel Alfons blieb 61 Jahre vermisst. 2003 bekamen wir vom Deutschen Roten Kreuz eine Mitteilung, dass er gefunden worden sei in einem Bunker in der Nähe von Stalingrad in Gumrak. Dort befand sich ein Behelfsflughafen und ein Feldlazarett. Und Alfons war gefunden worden mit 33 weiteren Kameraden in diesem Bunker. Und man konnte 22 von diesen 34 identifizieren anhand der Erkennungsmarke. Glücklicherweise auch meinen Onkel Alfons. Und das war natürlich, ich meine, 61 Jahre später. Was ist das für eine Dimension? Und jetzt bei dem Treffen mit dem Volksbund und dem Bundesarchiv, nachdem wir diesen Auftritt hatten im Bundestag mit dem Song Vier Brüder, kamen die nochmal nach Hamburg und haben sich bedanken wollen für den Auftritt anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Und dann sagen die, Herr Beckmann, wir wollen Ihnen noch was schenken. Und dann haben sie mir so einen kleinen Briefumschlag geschenkt. Und in diesem Briefumschlag befand sich dann die Erkennungsmarke meines Onkel Alfons, ja.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich krieg Gänsehaut. Das ist echt also ein sehr wertvoller Besitz auf jeden Fall.
Ja, ich habe die Erkennungsmarke dann beim Schreiben des Buches immer daneben gelegt. Und dann habe ich gesagt, so Alfons, mein Onkel, jetzt musst du aufpassen, dass ich kein dummes Zeug hier schreibe. Das hat ein bisschen geholfen.
Ja, da fühlt man sich natürlich noch mehr verbunden.
Ja, ich fühle mich, das war wirklich was Besonderes. Das ist die Hälfte der Erkennungsmarke, die ich bekommen habe. Aber es ist ein wertvolles Stück, das ich ja nicht mehr hergebe.
Das glaube ich. Hätten Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Onkeln Fragen zu stellen? Welche würde Ihnen da auf der Zunge brennen?
Och, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich gern von Hans wissen möchte, wie war das damals in Polen. Also das würde ich mir gern schildern lassen. Also weil da begannen ja eigentlich die ersten großen Sünden und da offenbarten sich schon die dunklen Seiten. Denn das, was die SS dort gemacht hat, das war schon Genozid, das war schon ganz, ganz schlimm. Also da war schon klar, wenn man da genau hingeguckt hätte, also da war schon 1939 das wirklich Dunkle offenbar, also wie man da mit der jüdischen Bevölkerung umgegangen ist.
Ich hatte das Glück, einen Zeitzeugen zu interviewen, der ist jetzt leider letztes Jahr im April verstorben mit über 100 Jahren. Und der war unter anderem Zeuge des Massenmordes in der Schlucht von Babi Yar, wo ja auch Dutzende Juden erschossen wurden.
Genau.
Er hat es zwar nicht jetzt, also laut seiner Aussage per Augenzeuge bezeugt, sondern sie mussten da passieren und wurden dann weitergeleitet, weil es hieß, es sind irgendwelche Erschießungen von Partisanen.
Ja. Ja, ja, das ist dann Erschießung von Partisanen, ist mal eine gute Ausrede gewesen für alles, ja.
Ja. Mhm. Welche Werte und Glaubenssätze haben Sie denn von Ihrer Mutter mitbekommen?
Naja, es ist so, dass meine Mutter natürlich den großen Schritt vollzogen hat für sich, daran nicht kaputt zu gehen, daran nicht zu zerbrechen. Das ist erstmal die große Leistung ihrer eigenen Biografie, ihrer eigenen Geschichte, dass sie es trotz dieses Verlustes der vier Brüder geschafft hat, eine eigene Familie mit nicht nur aufzubauen, sondern mit viel Liebe und Fürsorge zu versehen. Und mit einer wirklich großartigen Toleranz. Meine Mutter hatte eine Offenheit, obwohl sie sozusagen ein Landmädchen war und keine Schulbildung genossen hatte. Meine Mutter kam mit 13 aus der Schule. Da war keine weitere Schulbildung vorgesehen, auch keine Berufsausbildung. Sie ist in Stellung geschickt worden zum Bauern, um da in der Küche zu arbeiten, auf die Kinder aufzupassen. Zwei, drei Jahre später hat man es beim anderen Bauern versucht, weil sie verkuppelt werden sollte mit dem ältesten Sohn, der genauso alt war wie sie. Man dachte so, das könnte ja ganz gut passen. Und vielleicht wird sie ja dann Bäuerin, Landwirtin und wird ein paar Hektar verwalten. Und dass meine Mutter sich aus diesen Zwängen auch noch emanzipiert hat und ihr eigenes Leben aufgebaut hat, das ist etwas, was ich wirklich bewundere, hoch anrechne. Und wie gesagt, sie hatte zeitlebens eine echte liebevolle Toleranz zu allen schrägen Vögeln, die ich mit nach Hause brachte. Und auch mir gegenüber hat sie einiges verzeihen müssen, denn ich komme auch aus diesem kleinen Ort, einer katholischen Enklave, ein paar Kilometer südlich von Bremen. Das ist das Besondere an meiner Mutter, dass sie so dann doch ein ziemlich freier Geist war, ja.
Und an die Liebe geglaubt hat. Bei uns unten sagt man, Liebe vergeht, Hektar besteht, genau.
Das sagt man überall in Deutschland, es geht Liebe vergeht, aber Hektar besteht.
Genau, und da hat sie sich dagegen entschieden und für die Liebe. Das ist doch toll.
Sie hat sich für die Liebe entschieden und gegen die Hektar.
Ja,
Liebe vergeilt über Hektar bis dahin.
Im Hinblick auf den Jüngsten im Bunde, den Willi, eben Jahrgang 27, wie meine Oma auch, wahrscheinlich Teil der Hitlerjugend, Schüler unter Knackewefe. Was unterscheidet denn den kleinen Willi von den älteren Brüdern? Von ihm gibt es ja keine Briefe, die erhalten sind.
Nee, ich glaube, er mag sie geschrieben haben, aber ich glaube, dass die Zustellung, die Kommunikation in den letzten Wochen, Monaten war halt gar nicht mehr vorhanden. Und er war schon im Eder-Kreis, der liegt irgendwo zwischen Kassel und Marburg da stationiert. Und Willi hat diesen Propagandaunterricht von Lehrer Knackewefe genießen müssen. Und danach Hitlerjugend und all das, das ist etwas, was ihn sicherlich beeinflusst hat. Und irgendwas Komisches musste auch zum Schluss passiert sein. Es war ein langer Weg, das rauszukriegen. Mein Onkel Willi ist in einem ganz kleinen Ort, in diesem Schwalm-Eder-Kreis, ums Leben gekommen oder gefallen. Asterode heißt der Ort. Und die Amerikaner waren am 6. April, als er fiel, eigentlich schon über dieses Gebiet rübergegangen. Das heißt, dieses Gebiet war schon befriedet. Aber es gab natürlich, so kann man es vielleicht besser erklären, es gab natürlich immer wieder in kleinen Wäldern nochmal hier und da ein paar zurückgebliebene kleine Bataillone, die noch glaubten irgendwie, das Hitler-Deutschland verteidigen zu müssen. Und man kann das vergleichen mit dem, was wir aus dem Film Die Brücke kennen von Bernard Dickey und so was Ähnliches muss auch mein Onkel Willi da gemacht haben mit seinen 16-, 17-jährigen Kameraden. Die müssen irgendwie noch einen absurden, blöden Befehl ausgeführt haben und auf die Amerikaner geschossen haben. Naja, und dann haben die Amerikaner halt diese kleine Truppe dann liquidiert und haben die Jungs ordentlich beerdigt in Butzbach. Und es ist eine tief traurige Geschichte, weil es kam dann später noch eine Frau aus dieser Gegend zu Besuch nach Willingholzhausen, die dann erzählte, wie sie Willi gehalten hätte. Und er hatte in den letzten Momenten seines Lebens nur nach Mama, Mama, Mama gerufen. Ja, das ist, meine Mutter hatte mir erzählt, dieser Tag, der 1. Dezember 1944, als Willi abgeholt wurde von der Feldpolizei, der hat unten im Keller gesessen, im Kohlenkeller, hat er sich versteckt und hatte dort, ja, kauerte dort heulend vor Angst und wollte nicht weg. Das sagte der, das war noch ein Kind, der war auch nicht erwachsen.
Ja, natürlich nicht aus freien Stücken, wie wenn man sich jetzt an die Generation erinnert von meinem Lieblingsbuch Im Westen nichts Neues, wo die vom Lehrer überredet werden und dann sich selbstständig freiwillig melden, so war es bei ihm ja nicht, obwohl er ja...
Nee, das war nicht so, ja, ich weiß, Erich Maria Remarque, ja, erstens Erster Weltkrieg natürlich, aber trotzdem, witzigerweise ist Remarque ja eine Figur, die gebürtig aus Osnabrück kommt und natürlich in dieser Umgebung Bellinghausen, Melle, Osnabrück auch eine Rolle spielt. Die Nazis haben Remarque ja bekämpft und sonst was, der musste dann sehr schnell ins Exil gehen und dann nach Amerika gehen, ja. Das ist eine traurige Geschichte.
Ja. Was denken Sie, welchen Rat würde denn Enne der neuen und jungen Generation mit auf den Weg geben, mit ihrer Lebenserfahrungen und ihren Erlebnissen?
Ja, genau hinzugucken, wehrhaft zu bleiben. Wir haben ja mal was versucht vor ein paar Jahren, wenige Monate vor ihrem Tod haben wir, oder anderthalb Jahre vor ihrem Tod, haben wir Alexander Gauland verklagt, nach dieser Vogelschissrede, die er gehalten hatte, da vor der Jugendorganisation der AfD in Thüringen. Da haben wir gedacht, das lassen wir uns mal nicht bieten. Wir mit unserer Familiengeschichte, wir versuchen das mal. Wir haben dann tatsächlich vor Entlimpfung des Andenkens Verstorbener geklagt. Nicht auf Volksverhetzung, hätten wir auch machen können. Und dann hat es so 10 Monate gedauert, bis wir einen Schrieb bekamen von der Staatsanwältin, und dann wurde unsere Klage abgewiesen. Diese Aussage sei durchaus der Meinungsfreiheit auch geschuldet. Er habe sich ja davon distanziert nachher etwas. Das ist das alte Prinzip der Extremen und der AfDler, auch erstmal einen rauszuhauen, sich dann nachher davon zu distanzieren, also die Freiheit der Demokratie zu nutzen, ja, um diese am Ende dann abzuschaffen. Aber für uns war das wichtig, dass wir es einfach gemacht haben. Das war für uns wichtig, dass wir es einfach mal versucht haben. So. Und das konnte man mit Enne machen, sowas. Da hatte sie Lust drauf auf sowas.
Das ist ja super. Das finde ich richtig cool. Ja. Ja, der Podcast heißt ja Wunder, Wissen, Weltkrieg. Welches Wissen würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern noch vermitteln wollen?
Ich will das gar nicht so lehrend, belehrend. Ich finde, mich macht es glücklich, dass ich so viele Briefe kriege, wo immer geschrieben wird, oh bitte, das muss Schulbuch werden, was Sie da geschrieben haben. Weil da versteht man endlich mal, wie das passieren konnte mit den Nazis. Und da bin ich ja dankbar für solche Briefe, solche Zeilen. Das tut natürlich gut. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir das weiter nicht nur in Erinnerung behalten, sondern genau angucken. Dieses Land hat, was den Zweiten Weltkrieg betrifft, eine extrem dunkle Geschichte. Und es kommt darauf an, es ist wichtig, daraus weiter seine Schlüsse zu ziehen. Und ja, Zukunft braucht Erinnerung, sage ich immer. Das ist wichtig, ja.
Hatte Enne später noch die Kraft, selber an Wunder oder an das Gute zu glauben? Wahrscheinlich durch ihren Glauben an Gott, nehme ich mal an, schon.
Ja, das, genau. Es gibt so für mich mal diese Momente, wenn ich sie dann besucht habe. Auch denn sie war nur die letzten 4 Wochen ihres Lebens dement. Davor war sie immer klar. Und wenn ich dann gefragt habe, obwohl sie schon bettlägerig war, also, Mutter, wie geht's dir? Mutter, alles okay? Sagt sie, ach, Reinhold, ich bin zufrieden. Und dieses Wort, ich bin zufrieden, in diesem Wort steckt ja schon der Frieden auch drin. Das habe ich immer echt bewundert am Ende, dass sie so eine Bescheidenheit im Glück hatte. Wir, die wir uns andauernd an jede Ecke selbst verwirklichen müssen und unter dem Dauerdruck stehen oder täglich was Großes auf die Beine stellen zu müssen. Nee, ich bin zufrieden. Ich glaube, das ist die Botschaft.
Ja, toll. Noch meine persönliche Frage, haben Sie noch Kontakt zur kleinen Inge? jetzt nicht mehr so klein, aber die Tochter von Hans.
Die Tochter von Hans, sie lebt in der Nähe von München, ist 83, 84 Jahre, glaube ich, alt, hat leider keine Unterlagen von ihrem leiblichen Vater mehr, weil ihre Mutter dann später wieder geheiratet hat, 2, 3 Jahre später, 1944 wieder geheiratet. Dieser zweite Mann, der Stiefvater, war so eifersüchtig, dass alle Unterlagen von Hans vernichtet wurden im Haushalt. Oh. Ja, aber sie lebt in der Nähe ihrer Tochter mit ihrem Ehemann, alles gut. Klein Inge ist heute Groß Inge und die damals 3-4-Jährige und ist, wie gesagt, heute über 80 und ja, hat, glaube ich, so ähnlich formuliert, dass sie jetzt nochmal ihren leiblichen Vater etwas besser kennengelernt hätte durch das Buch. Das ist doch schön.
Ja, das ist auch toll. Ja, Ihnen ist auf jeden Fall ein super emotionales Buch gelungen. Das geht tief unter die Haut und hat bei mir jetzt auch noch lange nachgebebt. Eine Familiengeschichte, die stellvertretend für so viele steht. Und ja, es zeigt einfach ganz deutlich, was der Krieg mit Menschen macht, wenn keiner mehr heimkommt. Und ja, die Onkel sind nicht nur Teil von Enne gewesen, sondern jetzt auch eben Teil von Ihnen. Und auf jeden Fall schön, dass Sie ja die Geschichte am Leben halten und weitergeben an die Leserinnen und Leser.
Ja, ist wunderbar. Raffaela, vielen Dank für die Einladung, dass wir reden konnten.
Ja, das mache ich sehr gerne. Dann vielen, vielen Dank nochmal und sehr gute gerne. Zeit.
Danke,
ne? Servus, ciao.
Servus, ciao.
History Wissen. Heute geht es um die Rolle der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Anspruch des NS-Regimes, alle Bereiche des öffentlichen wie des privaten Lebens mit nationalsozialistischer Ideologie zu durchdringen, erstreckt sich auch auf das Religiöse. Die beiden großen christlichen Kirchen sehen sich ab dem Frühjahr 1933 daher mit Auseinandersetzungen mit dem NS-Regime verstrickt und dem Versuch der Gleichschaltung ausgesetzt. Adolf Hitler ist sich jedoch durchaus bewusst, dass die Etablierung des NS-Regimes nicht gegen den massiven Widerstand der Kirchen zu erreichen ist. 1933 gehören etwa 62,7% der Deutschen der protestantischen und etwa 32,5% der katholischen Kirche an. Auch in Ennes Heimatdorf, dem katholischen Wellingholzhausen, wird beispielsweise das Kreuz immer noch bei der Zentrumspartei gesetzt. Die katholische Kirche in Deutschland ist in den Jahren 1930 bis 1933 vielfach als Kritikerin des Nationalsozialismus aufgetreten. Nachdem sich jedoch Hitler mehrfach kirchenfreundlich äußert und in seiner Regierungserklärung am 23. März 1933 die beiden großen christlichen Kirchen als wichtigste Faktoren zur Erhaltung unseres Volkstums bezeichnet, relativiert die katholische Kirche ihre bisherige Kritik. Im April 1933 geht von der deutschen Regierung die Initiative zu einem Reichskonkordat mit dem Vatikan aus, das am 20. Juli unterzeichnet wird. Das Konkordat beinhaltet das Ende des politischen Katholizismus, garantiert der katholischen Kirche aber institutionelle Selbstverwaltung, das Fortbestehen der katholischen Bekenntnisschulen und die Freiheit des Bekenntnisses sowie seiner öffentlichen Verbreitung. Die katholische Kirche wiederum bekommt durch das Konkordat die von ihr gewünschte Bestandsgarantie für wichtige kirchliche Rechte und Aufgaben. So garantiert der Staat unter anderem die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, den Bestand von katholischen Schulen und religiös-karikativer Vereine, den Religionsunterricht sowie die konfessionelle Lehrerbildung. Verboten wird hingegen jegliche politische Betätigung von Geistlichen in Parteien. Außerdem müssen neu eingesetzte Bischöfe einen Treueeid auf die Reichsregierung leisten. Bereits im Herbst 1933 stellt der Episkopat jedoch fest, dass das NS-Regime das Konkordat fortwährend bricht. Ab 1935 werden in einer Verleumdungskampagne zahlreiche katholische Geistliche wegen angeblicher Sittlichkeits- und Devisenvergehen angeklagt und verfolgt. Im März 1937 meldet sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zu Wort, Papst Pius XI. Er hat sich bisher eher defensiv verhalten, um die Kirche zu schützen. Nun aber wird eine Enzyklika, das ist ein päpstliches Rundschreiben, mit dem Titel »Mit brennender Sorge« veröffentlicht. In dem Papier wird offen die nationalsozialistische Kirchenpolitik angeprangert und auch kritisiert. Dieser direkten Konfrontation folgt eine unmittelbare Steigerung der Gewalt gegen den katholischen Klerus. Insgesamt werden 417 deutsche Priester in Konzentrationslager gebracht. Fast die Hälfte davon stirbt an den schlechten Bedingungen in den Lagern oder wird von den Nationalsozialisten ermordet. Ab 1937 lenkt Hitler seinen Fokus immer mehr auf die Außenpolitik des Dritten Reichs. Während die Kriegsvorbereitungen Wirtschaft und Politik in Anspruch nehmen, versucht man im innenpolitischen Bereich Unruhe zu vermeiden und Auseinandersetzungen mit den Kirchen auf eine Zeit nach dem Krieg zu verschieben. Durch eine Politik der Nadelstiche, ein gezieltes Vorgehen auf lokaler Ebene gegen christliche, Oppositionelle und Andersdenkende durch die Parteistellen, versucht man, die kirchlichen Institutionen zu kontrollieren und ihren Einfluss zurückzudrängen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 strebt das NS-Regime einen Burgfrieden mit den Kirchen an. Die Verfolgung von Geistlichen nimmt daher ab, um die Unterstützung für den Krieg an der Heimatfront nicht zu gefährden. Mit Kriegsbeginn beginnt im Deutschen Reich auch der Mord an unheilbar kranken und behinderten Menschen. Die Euthanasieaktionen sind Gegenstand kirchlichen Protestes. Nach Predigten des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen im Sommer 1941 nehmen Proteste in der Bevölkerung derart zu, dass die Mordaktionen offiziell gestoppt, heimlich jedoch weitergeführt werden. Sowohl bei Erlass der Nürnberger Gesetze im Jahr 1935, mit denen jüdische Menschen geringe Rechte zugesprochen werden, als auch bei der Reichspogromnacht 1938, bei der Synagogen, jüdische Geschäfte und Häuser zerstört und Menschen jüdischen Glaubens verfolgt, inhaftiert oder ermordet werden, sowie angesichts der Deportationen im Zweiten Weltkrieg, erfolgt seitens der Kirchen kein öffentlicher Protest und keine Solidarisierung mit der jüdischen Bevölkerung. Stattdessen versucht man, das Fortbestehen der eigenen Institutionen und eigene Interessen zu sichern. Bei Kriegsausbruch wird auch von den Kirchen das Gebot nationaler Geschlossenheit ausgesprochen, dem die einzelne Meinung unterzuordnen sei. Einige Geistliche predigen gegen das Unrecht, wie der katholische Bischof von Münster, Graf von Galen, der 1941 Protestpredigten gegen Euthanasie verfasst. Andere gehen in den Kreis aktiver Widerstandskämpfer. Beispielhaft ist der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer anzuführen, der von den Nationalsozialisten verhaftet und kurz vor Kriegsende, und zwar am 9. April 1945, im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wird. Nur indirekt verurteilen die katholischen Bischöfe in Kanzelworten und mit der Verlesung eines Menschenrechtshirtenbriefs im März 1942 den NS-Völkermord. Einzelne Christen, die den Verfolgten zu helfen versuchen, bezahlen ihr Engagement aus Nächstenliebe, zumeist mit der Einlieferung in ein KZ und wie der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg auch mit dem Leben. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erkennen die katholischen Bischöfe in einem Hirtenwort vom 23. August 1945 die Mitschuld der katholischen Kirche an den Verbrechen des Nationalsozialismus an. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Reinhold Beckmann über seine Mutter Enne zu sprechen. In so vielen Familien gibt es ähnliche Geschichten. Legenden, Erzählungen, aber auch das große Schweigen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Nur wenn man die Geschichten seiner Mütter und Väter, seiner Großmütter und Großväter kennt, kann man besser verstehen. Schweigen heißt nicht verdrängen oder gar vergessen. Anders als viele ihrer Generation hat Enne über diese Zeit nie geschwiegen. Ihre Brüder und Eltern blieben immer gegenwärtig, in Gesprächen, Fotos und Erinnerungen. So erinnert sich Reinhold an die Fotomontage, die Hans, Franz, Alfons und Willi zeigt und die in mehreren Räumen im Haus gut sichtbar ist. Somit waren die vier immer Teil der Familie. Das Buch, aber auch der Podcast hier, tragen dazu bei, dass man in der eigenen Familiengeschichte gräbt. Ich freue mich immer sehr über Mails und Nachrichten von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die so den Anreiz gefunden haben, auf dem Dachboden zu suchen, Briefe zu lesen oder mir ihre Familiengeschichten anvertrauen. Mithilfe seines Buchs hält Reinhold die Erinnerung an seine vier Onkel, die er nie kennenlernen durfte, am Leben. Die vier jungen Männer stehen stellvertretend für all das junge und ungelebte Leben. Wenn auch du dir Ennes Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du die Flamme weiter. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du sehr gerne eine positive Bewertung bei Spotify, Apple oder Deezer hinterlassen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du die Folgen teilst und sie Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Wenn du noch mehr Infos über meine Recherche oder Interviews bekommen möchtest, dann kannst du gerne bei Instagram reinschauen oder meinen WhatsApp-Kanal abonnieren. Genaue Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Nächste Woche erwartet dich schon wieder eine spannende Folge. Also schalte unbedingt wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.